Herr Jesus, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass wir nochmals so richtig stille werden dürfen. Du bist gegenwärtig, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben. Nimm du alles weg, was störend ist, Herr. Richte du unser Blick auf dich. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Gut, also, wir haben ja hier den Titel, ja, wenn Wachsamkeit verloren geht. Ja, eine Botschaft, die uns geistlich herausfordert. Und wir wollen uns heute Morgen ja mit einem Thema beschäftigen, das nicht leicht zu verdauen ist. Also ohne Zweifel, es geht um feste geistliche Speise. Es geht um eine Botschaft, die uns wirklich herausfordert, ja, jeden von uns. Und wisst ihr, die Bibel spricht ja von ernsten Konsequenzen, wenn wir der Sünde in unserem Leben Raum geben, ja. Das sind geistliche Prinzipien, ja, das ist so. Und wisst ihr, die Konsequenzen betreffen nicht nur Menschen, die an Gott glauben, sondern auch Menschen, die eben nicht an Gott glauben. Ja? Auch wer nicht an Gott und seine Erlösung glaubt, wird die Folgen der Sünde erfahren. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und demgegenüber steht das Geschenk, das Gott uns in seine Gnade anbietet. Das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Nun, wenn Wachsamkeit verloren geht, so das Thema heute, das wir anhand von verschiedenen Situationen im Leben von Simson betrachten wollen, weil das ist ganz interessant, ja. Und sicherlich tun wir uns an die Taten, die im Buch der Richter geschrieben steht, zum Beispiel Kapitel 13 bis 16, können wir uns daran erinnern, zum Beispiel, wenn es um Simson geht, ja? Der Kampf gegen einen Löwen, Simson besiegt einen jungen Löwen mit bloßen Händen. Ich meine, da müssen wir nur eine Kinderbibel aufschlagen und haben da wunderbare Bilder, ja? Aber nicht nur das, sondern auch der Sieg über 1000 Philister. Nur mit dem Kieferknochen eines Esels bewaffnet, erschlug er 1000 seiner Feinde. Dann die Zerstörung der Ernte. Er band 300 Füchse paarweise an die Schwänzen zusammen, hat ihnen Fackeln befestigt und ließ sie in die Getreidefelder der Philister laufen. Ich meine, das würde heute ja überhaupt nicht gehen, ja? Da wird ja manchmal das Tier noch besser geschützt als der Mensch. Gut, oder? Das Tor von Gaza. Ja, er hob das schwere Stadttor vom Gaza samt Pfosten und Riegeln aus der Verankerung und trug es auf einen Berg. Also, klar, die Grundlage all seines Handelns lag nicht in ihm selbst, das ist klar, sondern alleine bei Gott. Und auch die Wunder in Simsons Leben geschahen ausschließlich aufgrund des machtvollen Eingreifen Gottes. Ja. Etwa als Gott bei Lechi die Höhlung spaltete und Wasser daraus floss und Simson seinen Durst stillen konnte. Nun, wir dürfen eines nicht vergessen. Dieses Handeln Gottes im Leben Samsons war in engem Zusammenhang mit seiner Absonderung für Gott. Also, Simson war ein Nazireer. Und dieses Wort bedeutet absondern oder trennen und beinhaltet zugleich auch ein Gelübde, das unter Umständen ein Leben lang galt. Auch der Prophet Samuel, ja, Johannes der Täufer waren Nazireer. Und ein Teil des Gelübdes bestand darin, dass sie eben niemals ihre Haare abschneiden durften. Ja. Nun, gilt diese Wahrheit nur für Gläubige im Alten Testament? Ich denke keineswegs. Auch im Neuen Testament begegnen wir dem Gedanken der Absonderung beziehungsweise der Heiligung. Wir sind Geheiligte im Herrn, ja, das ist uns allen klar, aufgrund unserer Stellung, die wir in Jesus Christus haben. Also Zustand, Stellung, ja, die Stellung in Jesus Christus, die ist perfekt. Der Zustand nicht immer, ja, oder überhaupt nicht. Das ist das Problem. Und ich möchte einmal diese Verse lesen, und zwar 1. Petrus 1,13. Habt ihr alle, ja? Was das eigentlich bedeutet. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also hier spricht der Apostel Petrus von einer ganz praktischen Heiligung, eine bewusste Absonderung für den Herrn, der wir täglich mit seiner Hilfe leben sollen, ja, mit ihm. Und wir sind auch berufen, uns von allem Bösen zu trennen und in der Heiligung zu wachsen. Und da heißt es ja auch, Hebräer 12,14, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann. Ja, richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Nun, in diesem Bibelwort, das müssen wir uns so klar haben, geht es nicht darum, dass ein Kind Gottes das ewige Leben verlieren kann oder könnte. Nein, vielmehr, es geht darum, dass wir bei einer oberflächlichen Nachfolge nicht erwarten können, dass Gott sich in unserem Leben offenbart. Und das sind zwei verschiedene Dinge, das müsst ihr klar haben, ja. Und dies gilt nicht nur für das persönliche Glaubensleben, sondern ebenso für das geistliche Wachstum und das Zeugnis bei uns und in unserer Gemeinde. Gut. Nach diesen einleitenden Gedanken wollen wir nun die Ereignisse des Lebens von Simson ein bisschen betrachten, ja, und zwar, wie wir sie haben in Kapitel 16, und zwar in 5 Punkte, ja, also wenn Wachsamkeit verloren geht. Und da wollen wir mit dem 1. Punkt beginnen, ja, und zwar Simsons Torheit, ja, und da haben wir Richter 16, Vers 1, Simsons Torheit. Also nachdem Simson in Gaza angekommen war, ging er zu einer Hure. Ja. Es war seine persönliche Entscheidung, sie aufzusuchen. Ja. Und was trieb ihn dazu? Ja. Gut, es war die Lust der Augen, verbunden mit der Lust des Fleisches. Es sieht ganz so aus, dass er nach Gaza ging, um sinnliches Vergnügen zu suchen. Und natürlich, es erscheint kaum fassbar, dass ein Diener Gottes, der in der Kraft des Heiligen Geistes Großes vollbracht hatte, zu einer Hure ging. Ja. Nochmal, es war ein Gottgeweihter, ein Nazireer. Und dieser Gang von Simson war ein Gang abwärts. Versteht ihr? Ein Schritt in Richtung Finsternis. Und doch schenkte Simson Gott Simson noch einmal Gnade und Kraft, aus dieser Situation befreit zu werden. Es ist eine traurige, aber wahre Tatsache, dass unsere gefallene Natur eben doch zu allem fähig ist. Und sind wir wirklich so weit davon entfernt, Ähnliches zu tun wie Simson? Es ist so traurig, daran erinnern zu müssen, dass Millionen von Menschen der Pornografie verfallen sind. Ein Baptistensprecher, der bei uns als Radiosprecher tätig war, erzählte mir von einer Pastorenkonferenz, an der er teilgenommen hatte. Er war zutiefst erschüttert, als ihn eine Person an der Rezeption darauf ansprach, ja, wie seltsam es ihr vorkomme, dass viele Pastoren in ihrer freien Zeit pornografische Filme aus der Hotelvideothek heruntergeladen hätten. Ja. Nun, das ist ja furchtbar. Aber fällt deswegen Feuer vom Himmel? Nein. Nein, aber was macht es? Es zerstört das Zeugnis und die geistliche Vollmacht dieser Diener Gottes. Ja. Und das ist das Furchtbare. Also, wir müssen wachsam sein, dürfen es nicht zulassen, dass wir in solche Fallstricke verwickelt werden. Ja, denn nicht umsonst sagt auch Paulus, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Ja. Also eine ernste Warnung, die uns alle angeht. Aber Simson ging noch einen weiteren Schritt auf diesem sündigen Weg. Und dann heißt es so einfach, einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delila, die im Sorektal wohnte. Und das Tal Sorek lag zwischen Zora und Timna an der Grenze zwischen Juda und den Philistern. Also Simson hielt sich häufig in diesem Gebiet auf. Dieses Mal sah er erneut eine Frau, Delila, und hat sich in sie verliebt. Nun, wir müssen davon ausgehen, dass sie eine Philisterin war, schon allein wegen ihrer Verbindungen zu den Fürsten der Philister. Wir kommen noch darauf. Und wisst ihr, bereits Mose hat die Israeliten ja eindrücklich davon gewarnt, sich mit den Heiden einzulassen und keine Vermischung zuzulassen, da dies sie in die Abhängigkeit und Knechtschaft der heidnischen Völker führen würde. Und auch zur Zeit Israels begegnet uns dieses Problem, als es ebenfalls zu einer Vermischung mit den umliegenden Völkern kam. Einige Zeit später kamen Obere des Volkes zu mir und sagten, das Volk Israel und auch die Priester und Leviten haben sich mit der Vervölkerung des Land, der Länder eingelassen und sich nicht von den Gräueln der Kananiter, Hethiter, Perizziter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter abgesondert. Ja. Und dann heißt es, sie haben Frauen aus diesen Völkern geheiratet, sodass das heilige Volk mit fremden Völkern vermischt hat. Und bei diesem Treuebruch waren die Oberen und Vornehmen auch noch die Ersten. Ja. Das war natürlich schon happig, ja? Und ihr wisst ja, diese Vermischung wurde dem jüdischen Volk schließlich zum Verhängnis. Ja. Und führte dazu, dass Israel in die assyrische Gefangenschaft kam. Und dann ging es noch 150 Jahre weiter und dann war es auch mit Juda aus. Ja, auch sie kamen dann in die babylonische Gefangenschaft. Ja. Die Bibel zeigt uns also deutlich, wohin geistliche Vermischung und Ungehorsam führen kann. Ja. Und auch das Neue Testament nimmt klare Stellung zu dieser Thematik. Da heißt es, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Ja, gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Finsternis und Licht? Ja, dieser Gedanke ist auch besonders im Blick auf die Wahl des Ehepartners entscheidend. Wie kann ein Christ sich mit einer ungläubigen Frau verbinden? Oder umgedreht, die andere Ziele verfolgt als er? Ja. Aber leider gibt es viele, die sich über diese klaren biblischen Weisungen eben hinweggesetzt haben und es später bereut haben, ja. Nun, Simson ging zu dieser Frau Delila und verband sich mit ihr. Ja. Doch sie war eben keine neutrale Person, sondern eine Feindin, die seine Zerstörung in Sinn hatte. Und zwar um des Geldes willen ihn verraten würde. Ja. Und genau das hatten ihr die Philister ja angeboten. Ja. Sie sagten, die Fürsten der Philister gingen zu ihr, forderten sie auf, lass deine Reize spielen, finde heraus, woher Simsons ungewöhnliche Kraft kommt und wie wir ihn überwältigen können. Wenn wir ihn gefesselt und in unsere Gewalt gebracht haben, wird dir jeder von uns 1100 Silberstücke geben. Also, das war wirklich nicht wenig, ja? Nicht wenig, sehr viel, ja. Und dann kommt eben der zweite Punkt, die Versuchung, ja? Als Delila begann, nach dem Geheimnis von Simsons Kraft zu forschen, ja, hätten ja bei ihm alle Alarmglocken läuten müssen. Er hätte die Gefahr erkennen müssen und hätte sich zurückziehen müssen. Ja. Doch anstatt zu fliehen, begann er mit der Versuchung zu spielen. Denken wir nur an Josef, ja, in einer ganz ähnlichen Situation. Er handelte völlig anders als Simson. Ja. Josef spielte nicht mit der Versuchung, sondern er floh. Und genau das ist das, so sollten wir uns verhalten. Wir sollten vor der Sünde fliehen und uns nicht bewusst in Gefahr begeben. Ja. Und Jakobus bringt diese Thematik auf den Punkt, ja. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Ja. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Also nicht von Gott. Versteht ihr? Also, wir haben bereits festgehalten, als Delila begann, Simsons Geheimnis zu ergründen, hätte er die Gefahr erkennen und wie Josef fliehen müssen. Doch er tat es nicht. Die Leidenschaft hat ihn ergriffen und die Sünde betäubte ihn. Er war nicht mehr in der Lage, nüchtern und vernünftig zu handeln. Jeder hätte ihm sagen können, wohin dieser Weg führen würde. Aber er hätte es nicht geglaubt. Und wie viel Mal passiert das in Familien, ja, wo die Eltern sehen, wie die Kinder einen falschen Weg gehen. Sie warnen sie und sie wollen einfach nicht hören, ja, und müssen dann praktisch manches an ihrem eigenen Leben erfahren, ja. Ja, so ist das. Ja, Delila ließ ihm keine Ruhe. Immer wieder fragen sie nach dem Geheimnis seiner Kraft. Und übrigens, ja, auch uns wird diese Frage vielleicht mal gestellt. Unsere Mitmenschen beobachten uns. Ja? Sie sehen, wie wir reagieren, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Leute, die uns nahestehen. Und sie fragen sich manchmal offen und manchmal auch unausgesprochen, worin dann überhaupt unsere Stärke liegt. Versteht ihr? Und was antworten wir dann? Und da möchte ich einige Punkte aufzeigen, die uns Mut machen. Also unsere Stärke liegt im Herrn. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke ein Helfer in Nöten. Ja. Unsere Stärke liegt im Gebet. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Unsere Stärke liegt in der Freude am Herrn. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder unsere Stärke liegt im Bewusstsein der eigenen Schwachheit und Abhängigkeit von Gott. Ja, und was sagt Paulus? Lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit mächtig. Unsere Stärke liegt im Glauben. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und unsere Stärke liegt im Wort Gottes. Weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Ja, ja, wunderbar. Wir haben so viel als Gläubige, wo wir in unserem Leben festhalten können, wo der Herr uns Verheißungen gibt. Ja. Und es ist wichtig, dass es auch uns klar ist, dass Nachlässigkeit in nur einem dieser Punkte kann auch schnell dazu führen, dass wir eben geistlich einschlafen und dann versagen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, sein Schlaf. Ja, und da heißt es, Tag für Tag quälte sie ihn mit den Vorwürfen und setzte ihm so lange zu, bis er die Freude am Leben verlor. Ja, meine, das ist schon hart, ja, wenn einem so zugesetzt wird. Oder wenn ein Kind einem so lange praktisch unter Druck setzt, etwas zu bekommen, ja, bis man danach gibt. Ja, aber eben, schließlich verriet er ihr sein Geheimnis. Meine Haare sind noch nie geschnitten worden, denn ich bin vom Mutterleib an Gott geweiht. Wenn mir der Kopf geschoren wird, dann verlässt mich meine Kraft und ich bin genauso schwach wie jeder andere Mensch. Es ist wirklich traurig, ja fast unglaublich, wie Simson immer wieder auf Delilahs Drängen einging. Jedes Mal log er sie an und täuschte sie. Und Delilah wiederum verriet diese Information an die Fürsten der Philister. Simson zeigte seine Kraft, befreite sich und doch wiederholte sich dieses Spiel insgesamt dreimal. Zuerst ging es gut, ja. Aber Simson war blind sich selbst gegenüber und kannte sein eigenes Herz nicht. Er hatte eine völlig falsche Selbsteinschätzung und er war überzeugt, das Geheimnis niemals preiszugeben. Blind gegenüber der Sünde, blind gegenüber der Gefahr. Er meinte, Widerstandskraft zu besitzen, doch das war ein tragischer Irrtum. Ja. Wer sich bewusst in Gefahr begibt, kommt dabei darin um. Und bei Simson wurde dies bittere Realität. Delilah ließ Simson auf ihre Knie einschlafen. Dann rief sie einen Mann, ließ die 7 Haarflocken Simsons abschneiden. So fing sie an, ihn zu bezwingen und Simson verlor seine Kraft. Ja. Auf dem Schoß seiner Verführerin schlief Simson ein und das mitten unter seinen Feinden. Ja. Und das erinnert uns unweigerlich auch an die ernsten Worte Jesu an seine Jünger. Wie könnt ihr noch schlafen? Sagt er, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Wie tragisch ist es doch, dass auch heute manche Christen nicht wachsam sind. Sie schlafen, wenn es um Hingabe an Christus geht, und sie schlafen, auch wenn es um Nüchternheit geht. Und dabei sagt uns Petrus, dass wir durch das Evangelium aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen worden sind. Das haben wir bei der Einleitung gehört, ja. Deshalb lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und weiter lesen wir, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Oder eine andere Übersetzung sagt, seid besonnen und seid wachsam, ja. Euer Feind, der Teufel, steift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also wir werden hier eindrücklich dazu aufgefordert, geistlich wachsam zu sein, besonnen zu sein, nüchtern zu sein, realistisch zu sein, ja. Nur so sind wir fähig, die Angriffe des Teufels zu erkennen und ihnen zu widerstehen, ja. Dabei dürfen wir nicht vergessen, ja, dass Satan verschiedene Vorgehensweise hat, ja. Manchmal kommt er wie eine Schlange und versucht Menschen zu moralischen Sünden zu verleiten. Ein anderes Mal tritt er verkleidet als ein Engel des Lichts auf und versucht Menschen im geistlichen Bereich zu täuschen und zu verführen. Auch das kommt vor, ja. Also, da könnte ich euch Geschichten erzählen von Südamerika. Das ist eine ganz schlimme Sache, ja. Und die Bibel weist uns deutlich darauf hin, dass die Zeit vor dem Ende eben eine schwierige und ernste Zeit sein wird. Darum ist eben geistliche Wachsamkeit so wichtig. Und eine andere Übersetzung spricht von schweren Zeiten, die in den letzten Tagen anbrechen werden. Doch unser treuer Herr Jesus lässt uns auch in dieser Zeit eben nicht allein, ja, das ist ganz klar. Er schenkt uns wunderbare Verheißungen und gibt uns auch Orientierung auf unserem Weg. Und da haben wir auch eine wunderbare Stelle. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist, ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Denn sie ist wie eine Lampe, die einem dunklen Ort scheint. Es ist das Wort Gottes, ja, das prophetische Wort. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Das wird sein, wenn wir ihn sehen werden bei der Entrückung. Ja. Also wir haben das Wort Gottes, wir müssen nicht orientierungslos sein. Kehren wir nun zurück zu Simson. Also wir haben von seinem tödlichen Schlaf gesprochen, von seinem geistlichen Schlaf. Und die Konsequenz davon führt uns zum nächsten Punkt. Also wir sehen eine kontinuierliche Abwärtsspirale von Simson, ja, obwohl er ein Assyrer war. Und zwar seine Gefangennahme. Das war die Konsequenz, ja. Nun, wieder riefen sie, Simson, die Philister kommen. Er wachte auf, dachte, ich werde mich wieder genauso befreien wie die letzten Male und meine Fesseln abschütteln. Denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Was für ein Erwachen, ja. Der Ruf Delilahs holte Simson in die Wirklichkeit zurück. Doch diesmal war alles anders. Dieses Mal war seine Kraft von ihm gewichen. Dieses Mal hatte er sich geirrt. Und was war geschehen, ja? Als man ihm das lange Haar abgeschnitten hatte. Was war geschehen? Die Kraft des Herrn hatte ihn verlassen. Und Simson war nur noch so stark wie jeder andere Mann. Sein langes Haar war eben das sichtbare Zeichen eines Nazareas-Gelübdes gewesen, ja. Und nicht die Kraft selber. Mit dem Brechen dieses Gelübdes wich auch der Geist, der ihm Kraftverlass verliehen hatte von ihm. Und es ist interessant, dass der Wortstamm Nazareer Nesser bedeutet, kommt von Nesser. Und es heißt Absonderung oder Baie. Und dieser Wortstamm wird auch für die königliche Krone verwendet. Von dieser Sicht aus war Simsons langes Haar als seine Königskrone zu betrachten. Und er verlor sie aufgrund seiner Sünde. Und wisst ihr, dies erinnert uns auch an die ernsten Worte aus Offenbarung 3,11, ja? Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand dir die Krone raube, ja? Niemand dir die Krone raube. Jesus kommt wieder. Darum sollten wir nicht einschlafen, sondern wach bleiben. Wir sollten standhaft sein gegenüber den Verführungen dieser Welt und uns von Gottes Wort leiten lassen. Im Gehorchen, ja, denn wir gehen ja einem ewigen Erbe entgegen. Und da kommen wir jetzt zum fünften Punkt. Und zwar die Konsequenz, ja, aus seiner Gefangennahme. Was ist das? Das ist die Knechtschaft. Ja. Denn wenn wir von einer Sache gefangen genommen werden, dann werden wir auch geknechtet davon. Ja. Und so war das im Leben von Simson. Nun, die Philister aber packten ihn, stachen ihm die Augen aus. Sie brachten ihn nach Gaza, legten ihm bronzene Fußfesseln an und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er mit der Hand Korn mahlen. Also Simsons Feinde überwältigten ihn, nahmen ihn gefangen, stachen ihm die Augen aus. Danach brachen sie ihn nach Gaza, wo er als Sklave arbeiten musste. Er lebte nun gebunden, in Finsternis, und das Licht seines Zeugnisses war erloschen. Ja, das war die Konsequenz. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ist bitter, ja. Und das ist die schreckliche Folge der Sünde. Sie knechtet den Menschen, ja, macht ihn zum Gebundenen und führt letztlich zum Tod. Ja. Welch eine ernste Ermahnung, auch für uns, versteht ihr? Also, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, gilt für uns natürlich die unumstößliche Wahrheit, ja, unumstößlich, und zwar aus Johannes 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine ganz andere Sicht, ja. Weit weg von dem, was uns Simson durch seinen Wandel aufzeigt. Ja. Uns ist bewusst, dass diese Welt im Dunkeln liegt, ja, in der Dunkelheit der Sünde, der Unwissenheit und damit auch der Ziellosigkeit. Ohne das Licht Jesu Christi gibt es keine Lösung aus der Finsternis. Ohne ihn ist der Mensch ohne Führung und ohne Ziel. Und ohne ihn gibt es letztlich auch keinen Sinn im Leben mehr. Nun, was geschah nun aber? Und das ist vielleicht das Mutmachende. Wir wollen ja nicht in der Tragik im Dunkeln enden. Nun, doch allmählich begann sein abgeschorenes Haar wieder zu wachsen. Und dann geht's weiter. Um den Sieg über Simson zu feiern, veranstalteten die Philister, die Fürsten der Philister, ein großes Opferfest für ihren Gott Dagon. Sie riefen, Dagon soll den Dank bekommen, Simson wurde gefangen genommen. Das reimt sich ja noch, ja. Und dann, als die Menge Simson sah, fiel sie in das Lob Dagons ein und grölte, Dagon soll den Dank bekommen, Simson wurde gefangen genommen, verwüstet hatte unser Land, unzählige fielen durch seine Hand. Später, ja, als die Stimmung immer ausgelassener wurde, riefen sie, bringt Simson noch einmal her. Er soll uns unterhalten, damit wir etwas zu lachen haben. So wurde Simson aus dem Gefängnis geholt und musste sich vor ihnen zum Narren machen. Man führte ihn genau an die Stelle zwischen den beiden Mittelsäulen des Tempels. Simsons Knechtschaft war eben zutiefst erniedrigend. Er lebte blind, in völliger Finsternis. Sein Zeugnis war vernichtet. Ja. Er wurde zu einem Anlass der Gotteslästerung und zu einem Objekt der Belustigung. Ja, das war fast sein Ende, ja. Und doch, das ist das Wunderbare, und doch gab es selbst in dieser dunklen Situation einen Hoffnungsschimmer, ein kleines Licht. Aber es war ein Licht. Lesen wir es nochmals. Doch allmählich begann sein abgeschorenes Haar wieder zu wachsen. Wie bereits gesagt, Simsons Kraft lag nicht in seinen Haaren an sich, sondern in dem, was sie symbolisierten. Seine Hingabe an den lebendigen Gott, seine Absonderung für ihn. Und wisst ihr, während seiner schweren Sklavenarbeit hatte Simson wirklich viel Zeit zum Nachdenken. Zeit, um über sein Leben, seine Verfehlungen und über den lebendigen Gott nachzudenken. Wenn Simson nun seine Hingabe an seinen Herrn erneuerte, ja, dann konnte Gott ihm die Kraft wieder schenken. Und wir dürfen annehmen, dass dies genau so geschah. Denn Gott gab ihm noch einmal die Gelegenheit, die von ihm gegebene Kraft zu Gottes Ehren einsetzen. Als das Volk sich versammelte, um Simson zu verspotten und sich über ihn lustig zu machen, wussten sie nicht, dass seine Kraft bereits zurückgekehrt war. Wir müssen annehmen, bei früheren Aufenthalten in Gaza hatte Simson diesen Tempel vermutlich gesehen und seine Bauweise gekannt. Als man ihn zwischen die Säulen führte, wusste er, wo er seine Kraft ansetzen musste. Denn sie trugen das gesamte Gebäude. Der Tempel war gedrängt voll mit Menschen. Auch die Fürsten der Philister waren anwesend. Allein auf dem Flachdach standen 3000 Männer und Frauen und sahen zu, wie Simson verspottet wurde. Und dort, zwischen den Säulen, sprach Simson sein letztes Gebet. Und allein die Tatsache, dass Gott dieses Gebet erhörte, zeigt uns, dass Simsons Verhältnis zu Gott wiederhergestellt war. Und da heißt es, Simson rief zum Herrn um Hilfe und betete: O Herr, mein Gott, bitte denke an mich. Bitte, o Gott, gib mir ein letztes Mal Kraft. Ich will mich ein für alle Mal an den Philistern dafür rächen, dass sie mir die Augen ausgestochen haben. Wisst ihr, das Leben Simsons erteilt uns eine Lektion, die wir eben doch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Der Verlust der Absonderung oder der Heiligung führt letztlich zum Verlust der Kraft Gottes. Also, wenn wir unser Leben, unsere Glieder der Sünde hingeben, kommt das einer Selbstzerstörung gleich. Und jeder Gläubige, der der Sünde Raum gibt und darin verharrt, wird letztlich diesen Weg gehen. Doch dürfen wir eines nicht vergessen, eines wichtig. Als wiedergeborene Christen sind wir für den Herrn abgesondert. Wir sind berufen, ein heiliges Leben zu führen. Ja. Und auch Folgendes lernen wir von Simson. Ja. Beim Herrn gibt es kein zu spät, solange wir leben. An dem müssen wir auch festhalten. Es gibt kein zu spät. Wenn wir gefallen sind, dürfen wir wieder aufstehen. Wir müssen nicht liegen bleiben. Wir dürfen wissen, dass das Blut des Lammes uns von aller Sünde reinigt. Und dass wir danach den Weg der Nachfolge weitergehen können. Darum heißt es ja in Hebräer 3,13 auch, dass wir uns gegenseitig jeden Tag ermutigen sollen, ja? Solange es heute heißt. Warum? Damit niemand von uns durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Ja. Und das ist ja ein Liebesdienst, zu dem wir gegenseitig aufgerufen sind. Wisst ihr, das Leben Simson steht wie ein Spiegel vor uns. Es zeigt uns mit großer Klarheit, wie ernst Gott Heiligung nimmt und zugleich, wie groß seine Gnade ist. Simson begann als ein von Gott Berufener, als ein Abgesonderter, als ein Mann mit einer außergewöhnlichen Berufung. Doch Schritt für Schritt ließ er Nachlässigkeiten zu, spielte mit der Sünde, verlor seine geistliche Wachsamkeit und schließlich auch seine Kraft. Und darum, wir sind persönlich gefordert, wachsam zu bleiben, nüchtern zu sein und unser Herz immer wieder vor Gott zu prüfen. Ja. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, ja, geistlicher Niedergang beginnt selten plötzlich. Das geht nicht von einem Moment auf den anderen, das kann ja mal geschehen, aber vielfach geht das schrittweise. Es beginnt leise, schleichend, endet nicht nur mit einer Warnung, eben, und bis es dann kein Zurück mehr gibt, versteht ihr? Und oft mit kleinen Kompromissen, ja. Doch eben, Simsons Leben endet nicht nur mit einer Warnung, ja, sondern auch mit Hoffnung. Und das ist es, was wir heute Morgen haben, ja. Etwas Wunderbares, Hoffnung. Gott hat ihn nicht endgültig verworfen. Als Simson in der Tiefe seiner Not zu Gott rief, hörte Gott sein Gebet. Und es ist doch wunderbar. Ja? Das zeigt uns Folgendes, ja. Solange wir leben, ist Umkehr möglich. Solange wir zu Gott rufen, ist seine Gnade größer als unser Versagen. Ja? Und darum gilt auch für uns, wenn wir gefallen sind, dürfen wir wieder aufstehen. Wir müssen nicht liegen bleiben. Wenn unser Zeugnis Schaden genommen hat, kann Gott es durch seine Gnade wiederherstellen. Da müssen wir festhalten. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Ja. Und lasst uns mit Zuversicht auf unseren Herrn schauen, der gesagt hat, dass er bald kommt. Ja. Und lasst uns Simson als eine Warnung nehmen, ja, dass sowas nie in unserem Leben geschieht. Im Kleinen wie im Großen, ja, dass es nie geschieht, ja. Möge er uns als solche finden, die eben nicht schlafen, sondern wachen. Und zwar nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft seines Geistes. Denn ihm allein sei die Ehre. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dir stehen und du kennst unser Leben, ja, du weißt unsere Kämpfe, du weißt unser Versagen, du weißt unsere Schwachheiten, du weißt auch die Gefahr, in der wir manchmal sind, dass wir nachlässig werden in unserer Wachsamkeit, dass wir nicht mehr auf dich blicken, sondern nur noch auf die Umstände. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns immer wieder neu diesen Blick schenkst zu dir, der uns frei macht von dem, was eben uns niederdrücken will, Herr Jesus. Ja, wir wollen auf dich blicken, der du auch sagst, ich mache alles neu. Und es gilt auch immer wieder in unserem Leben. Und auch wenn wir gefallen sind, dann dürfen wir wieder aufstehen und weitergehen mit deiner Kraft, durch die Kraft deines Blutes, Herr Jesus. Und wir wollen dich einfach loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen.